Bulgarischer Nationaler Rundfunk.
Herzlich willkommen zum deutschen Programm von Radio Bulgarien, liebe Hörerinnen und Hörer. Dazu begrüßt ihr Mikrofon Rusica Radulova. Am 2. Juni gedenken wir Bulgaren des Dichters und Freiheitskämpfers Hristo Botev und all jener, die für die Freiheit und Unabhängigkeit Bulgariens gefallen sind. Deshalb dreht sich unsere heutige Sendung um Hristo Botev, den Aprilaufstand und die slawischen Komitees. Im ersten Teil berichten wir über die Ankunft von Hristo Botev und seiner Schar in Bulgarien mit dem Schiff Radetzky. Danach erfahren Sie Interessantes über das Arsenal der Freiheit im Aprilaufstand. Gute Unterhaltung!
Geschichte.
Die Erinnerungen der Teilnehmer an dem für Bulgarien schicksalhaften Ereignis 1876 sind zahlreich und oft widersprüchlich, aber die Briefe und Dokumente über den Aprilaufstand, der die Frage der Befreiung Bulgariens von der osmanischen Herrschaft auf der Tagesordnung setzte, zeichnen ein umfassendes Bild der Ereignisse, das über die Interpretation der in der Schule gelehrten Geschichte hinausgeht. Wussten Sie, dass allein die Fahrkarten der ersten Gruppe von 40 Chetniks, die am 16. Mai 1876 in Gyurgyu zusammen mit dem Dichter und Revolutionär Hristo Botev den Dampfer Radetzky bestiegen, 650 Goldfranken kosteten? So schrieb es Zachary Stoyanov nach den Erinnerungen von Dimitar Gorov nieder. Die Summe reichte damals für das Kapital eines kleinen Unternehmens. Die Fahrkarte dritter Klasse für jeden einsteigenden Chetnik 195 Personen, die als Gärtner getarnt nach Serbien reisten, kostete so viel wie ein modernes Gewehr. Jeder von ihnen war mit relativ guten, meist belgischen Waffen ausgestattet. Das Geld für die Waffen, und es war nicht wenig, kam vom Bulgarian Humanitarian Board. Dieses Gremium, das von August 1875 bis Juli 1876 in Bukarest tätig war, wurde formell gegründet, um Mittel für den Aufstand in Bosnien und Herzegowina zu beschaffen. Sein Nachfolger war die Bulgarische Zentrale Wohltätigkeitsgesellschaft. Diese Nichtregierungsorganisationen, wie wir sie heute nennen, wurden formell von Kiriak Tsankov geleitet, einem Mitglied des aufgelösten Bulgarischen Revolutionären Zentralkomitees in Bukarest. In Wirklichkeit wurden beide Organisationen jedoch von den russischen Diplomaten Wladimir Jonin geleitet. Letzterer hielt sich in der Wahlerei als Abgesendeter der russische slawisches Komitee auf. Die slawischen Komitees spielten eine führende Rolle in der russischen Außenpolitik gegenüber Serbien und Bulgarien, in der Ostfrage, der Frage, wie das Erbe des Osmanischen Reiches auf dem Balkan aufgeteilt werden sollte. Ihr erklärtes Ziel war die Unterstützung des Bildungswesens und der Kirche in Serbien und Bulgarien. In Wirklichkeit aber waren sie unter der russischen Autokratie ein Instrument, das es in den russischen Diplomatie ermöglichte, hybride Propaganda und bewaffnete Aktionen auf dem Balkan durchzuführen. Es ist interessant, die Frage zu beantworten, warum die slawischen Komitees sich 1875 weigerten, Hristo Botev und das von ihm geführte BRCK mit Geld und Waffen zu versorgen, um den Aufstand von Stara Zagora zu organisieren, aber Monate später hinter dem Aprilaufstand standen. Die Komitees und die ihnen angelösten Organisationen in der Walachei kontrollierten die Aktivitäten des Gyurgyu-Komitees, das den Aprilaufstand vorbereitete und sich Ende 1875 selbst auflöste. die slawischen Komitees übernahmen über ihre Zweigestellten der Koordination der Truppen auf der anderen Seite der Donau, die aus der Walachei und Serbien nach Bulgarien einmarschierten müssten, um den Aufstand gegen die osmanische Herrschaft zu unterstützen. 1875 unterstützten Russland und Österreich-Ungarn aktiv den Ausbruch des Aufstandes in Bosnien und Herzegowina. Wien und St. Petersburg vereinbarten, dass der Aufstand der Anlass für eine internationale Konferenz zur Lösung der Ostfrage sein sollte. Wer die vorherigen politischen Artikel von Christo Botev in der revolutionären Presse liest, wird erkennen, wie sehr die Aktivisten des bulgarischen revolutionären Komitees befürchteten, dass Bulgarien den Moment verpassen würde, sich zu erheben und die Frage nach seiner Befreiung zu stellen. Das Revolutionskomitee beschloss daher, den Aufstand zu organisieren. Im August und September 1875 begab sich Botev nach Kischinew und Odessa, um Geld zu Waffen zu beschaffen. Doch die slawischen Komitees und die von ihnen kontrollierten bulgarischen Emigranten in Russland ließen ihn mehreren leeren Händen zurückzufahren. Zu seiner Zeit hielt sich Russland an die Vereinbarungen mit Österreich-Ungarn und forderte die Bulgaren auf, sich nicht aufzulehnen. Der Aufstand in Bosnien und Herzegowina flaute ergebenslos ab. Von Großbritannien unterstützt weigerte sich das Osmanische Reich, eine Konferenz einzuberufen, um den Status quo auf dem Balkan zu ändern. Daraufhin fühlte sich St. Petersburg nicht mehr gebunden und setzte auf die Bulgaren. Aus verschiedenen Gründen beteiligte sich Christo Botev nicht an der Arbeit des Georgiou-Komitees, wäre aber bereit, an der bevorstehenden Überquerung der Donau mit der Freischar teilzunehmen. Ende April und Anfang Mai 1876 reiste Botev erneut nach Chisinau und Odessa. Er wurde herzlich empfangen und erhielt finanzielle Unterstützung. Schließlich schloss sich die künftige Freischar von Christo Botev dem bulgarischen humanitären Kuratorium und seiner gut finanzierte und bewaffnete Gruppe an, die sich auf die Überfahrt nach Bulgarien vorbereitete. Die Bulgaren haben in ihrer Geschichte glückliche Momente erlebt, in denen die nationalen Interessen erfolgreich in der große internationale Politik integriert wurden und sich über die Widersprüche der Großmächte erhoben. Der spektakulärste Erfolg dieser Art ist der Aprilaufstand, der mit dem Opfer von Revolutionären wie Christo Botev und allen Teilnehmern des Aufstandes bezahlt wurde. Die Ereignisse von 1876 sollten die bulgarische Befreiung vorantreiben und zur Wiederauferstehung des bulgarischen Staates führen.
Geschichte.
Im Jahr 1876 erhoben sich nach dreimonatiger Vorbereitung die Revolutionäre des Komitees von Giorgio gegen die fünf Jahrhunderte währende osmanische Herrschaft in den bulgarischen Gebieten. Der Aufstand wurde in weniger als einem Monat blutig niedergeschlagen. Doch in der internationalen Krise des sogenannten orientalischen Problems stellte er auch die Frage nach der Freiheit der Bulgaren. Die Ereignisse führten zum russisch-türkischen Krieg von 1877 bis 1878 und zur Gründung des Fürstentums Bulgarien sowie der autonomen Region Ostrumelien südlich des Balkangebirges. In ihrem Freiheitsdrang schufen die Bulgaren 1876 aus Mangel an Waffen sogar hölzerne Kanonen, um sich der regulären und modern bewaffneten osmanischen Armee entgegenzustellen. Die Idee zur Herstellung einer bulgarischen Artillerie im Aprilaufstand stammt von den in Kotel geborenen Iwan Kischelski. Als hoher Offizier der russischen Armee verfasste er ein Handbuch für erfolgreiche Kämpfe gegen die Türken, das 1876 erschien. Darin entwickelte er die Idee, dass die aufständischen Bulgaren alle drei Waffengattungen des Heeres aufstellen sollten. Infanterie, Kavallerie und Artillerie, erzählte Dozent Dr. Atanas Schopow, Direktor des Historischen Museums in Panagyrischte, dem Zentrum des 4. Revolutionären Bezirks des Aufstands.
Когато започва подготовката, Стоил Финджиков, той твърде поетично.
Als die Vorbereitungen begannen, schrieb Stoil Finjikov sehr poetisch ein Gebet für Bulgarien, das auch in unserer Ausstellung zu finden ist. O Gott, heilige unsere schwache Kanone, damit sie donnert, uns Kraft gibt und in Europa gehört wird, sagte Schopow. Und tatsächlich erfüllten sich die Worte von Stoil Finjikov. Die Kirschbaumkanone wurde zu einem Symbol der bulgarischen Idee eines eigenen Staatswesens und zur Ergänzung der entstehenden regulären Armee. Anfangs zerbrachen die hölzernen Kanonen bei den ersten Tests, doch nach und nach verstärkten die Handwerker sie mit Metallklammern und Beschichtungen, sodass sie mehrere Schüsse abgeben konnten. Zu den Meistern dieser Kirschbaumartillerie gehörten Schmiede, Waffenschmiede und Wagenbauer aus Panagyrischte. Wenige von ihnen hatten zuvor in osmanischen Arsenalen in Istanbul gearbeitet. Insgesamt sind etwa 48 solcher Holzkanonen dokumentiert. Die Osmanen waren trotz ihrer modernen Krupp-Stahlgeschütze überrascht, dass die Bulgaren mit Holzkanonen auf sie schossen. Mehr als 10 wurden erbeutet und nach Edirne und Istanbul gebracht.
Наистина, ако погледнем и по снимката, която съществува, направена с плененото череше от Топче в Одрин.
Auf einem Foto der erbeuteten Kirschkanone in Edirne sehen wir 4 Personen, ein ganzes Artillerieteam, erklärte der Forscher. Einige Autoren sehen in der Holzartillerie weniger eine reale Waffe als vielmehr ein psychologisches Mittel. Sie sollten den Aufständischen Mut geben und dem Gegner Angst einjagen, dass die Bulgaren ebenfalls über Artillerie verfügten.
Und hier gibt es einen sehr interessanten Frage über die Artillerie. Das ist eine Frage mit Antwort.
Der Professor der Militärmedizinischen Schule in Istanbul sagte einst, dass jeder vernünftige Mensch, der diese Kanonen sieht, erkennt, in welcher Lage sich die Bulgaren befinden, so Dozent Schopow weiter. Eine Türkin habe sogar gesagt, diese Kanonen würden am Ende die echten Stahlgeschütze nach sich ziehen. Und tatsächlich sei es so gekommen. Kirschbaumkanonen kamen bei Kämpfen in Petrić, Panagyrischte, Bratsigovo, Batak, Klisura und Novoselo zum Einsatz. Die Kirschkanone wurde zu einem unersterblichen Symbol des Aprilaufstands, da der Opfergeist und die Unzulänglichkeit des Holzes in eine moralische Stärke verwandelte, die stärker war als Stahl. Während des Ilinden-Preobrazhenje-Aufstands 1903 wurden sie erneut eingesetzt und überraschten erneut Gegner und Beobachter auf dem Balkan.
Geschichte.
Im Jahr 1396 geriet das mittelalterliche Bulgarien unter osmanische Herrschaft, die nahezu 5 Jahrhunderte anhielt und dauerhaften Spuren in der Geschichte und Entwicklung des Landes hinterließ. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts wurde die Macht des Sultans über den Balkan von Aufständen und Erhebungen der lokalen Völker erschüttert, die für ihre Befreiung kämpften. Die Großmächte des sogenannten europäischen Konzerts traten in den Wettlauf um den Erwerb neuer Gebiete sowie um Einfluss von über das in eine dauerhafte Krise geratene Osmanische Reich ein. So entstand die orientalische Frage. Nach dem Aufstand der Serben in Bosnien und Herzegowina im Jahr 1875 und der Einmischung Österreich-Ungarns, Russlands und Englands begannen die Bulgaren, die von Wassiolewski gegründete innere revolutionäre Organisation wiederherzustellen. Seit Anfang 1876 bereitete ein Netz revolutionärer Komitees in 4 Bezirken einen Aufstand vor, der vorzeitig am 20. April in Koprivnica ausbrach. Der Leiter des örtlichen revolutionären Komitees, Todor Kableschkow, sendete an die Anführer in Panagyrischte im Sredna Gora-Gebirge ein Schreiben, das mit einem Aufruf zum Aufstand und zur Aufhebung der 5 Jahrhunderte währenden Fremdherrschaft endet. Ein Appell, der zwischen den revolutionären Komitees in verschiedenen Ortschaften weitergeleitet wurde und unter der Bezeichnung Blutiges Schreiben in die Geschichte einging.
Тогава, когато Каблешков пише писмото, куприщенци дори не са знаели дали ще бъдат последвани от техните съратници в Панагюрище.
Als Каблешков den Brief schrieb, wussten die Einwohner von Koprivnica nicht einmal, ob sie von ihren Mitstreitern in Panagyrische und in den anderen Siedlungen unterstützt werden würden. Damals lag eine große Spannung über diesem Moment in der Luft. Und genau das macht ihn so einzigartig, erzählte Svetlana Muchova, Historikerin und Heimatforscherin aus Koprivnica. Während der Wiedergeburtszeit war Koprivnica eine wohlhabende Bergstadt und ein Bildungszentrum mit starkem revolutionärem Geist. Das blutige Schreiben beschreibt kurz, aber detailliert den Beginn des Aprilaufstands. Brüder, gestern kam Necip Aga aus Plovdiv ins Dorf und verlangte, einige Personen zusammen mit mir zu verhaften. Nachdem ich über eure Entscheidung, die auf der Versammlung von Oborište getroffen wurde, informiert war, rief ich einige tapfere Männer zusammen und nachdem wir uns bewaffnet hatten, begaben wir uns zum Konak, den wir angriffen und den Müdür zusammen mit einigen Wachleuten töteten. Jetzt, da ich euch diesen Brief schreibe, weht die Fahne vor dem Konak, die Gewehre krachen, begleitet vom Echo der Kirchenglocken, und die Tapferen küssen einander auf den Straßen. Wenn ihr, Brüder, wahre Patrioten und Apostel der Freiheit seid, dann folgt unserem Vorbild. Koprivnica, den 20. April 1876, Todor Kableschkow. Der Text des Schreibens, ein Aufruf zum Aufstand, ist in dem Buch Chronik der bulgarischen Aufstände überliefert, das von dem Teilnehmer an der nationalen Befreiungsbewegung Zachari Stojanov verfasst wurde. Svetlana Muchova verliert jedoch nicht die Hoffnung, dass das Original des Briefes oder zumindest eine Übersetzung ins Osmanisch-Türkische irgendwann aus den Archiven in Istanbul auftauchen könnte. Interessant ist der Moment um die Auslassungspunkte im Brief, da er an 3 Stellen unterbrochen ist. Ich habe mir vor Jahren große Mühe gegeben, die Briefe von Todor Kableschkow sehr sorgfältig zu studieren. Ich bemerkte, dass er, wenn er etwas schreibt, in der Regel die für seine Zeit richtige Zeichensetzung einhält. Aber wenn eine gewisse Aufregung, eine Emotion besteht, unterbricht er den Brief sehr oft mit Auslassungspunkten. Das heißt, er drückt sich nicht zu Ende aus und diese Auslassungspunkte könnten die Aufregung Kableschkows im Moment der Aufrufung des Aufstands zeigen, erklärte die Historikerin. Svetlana Muchova erläuterte, dass viele Menschen glauben, der Brief sei blutig genannt worden, weil er mit Blut geschrieben wurde. Unter Berufung auf Zeitgenossen aus dem Jahr 1876 ist sie jedoch kategorisch, dass man nicht mit Blut schreiben kann und nimmt an, dass unter dem Text höchstens ein Kreuz gestanden haben konnte, gezeichnet mit dem Blut Kableschkows selbst. Nach April 1876 wurde der Ausdruck blutiges Schreiben für die Bulgaren für immer zu einem Idiom der Entschlossenheit, des Handelns, des Aufrufs zum Kampf und des ehrlich erfüllten Versprechens. Der Aprilaufstand wurde in kurzer Zeit vorbereitet, war schlecht koordiniert und wurde deshalb schnell niedergeschlagen. Doch die improvisiert bewaffneten Aufständischen erreichten doch das angestrebte Ziel. Die Grausamkeiten gegen die Zivilbevölkerung bei der Niederschlagung des Aufstands bewirkten die Einmischung Europas. Sie führten zum Russisch-Türkischen Krieg und zur Entstehung im Jahr 1878 der ersten freien bulgarischen Gebiete im Fürstentum Bulgarien und in der autonomen Provinz Ostrumelien. Sie hörten einen Beitrag von Ivo Ivanov.
Geschichte.
3 Monate lang, vom Februar bis April 1876, bereiteten sich die Bulgaren heimlich auf den Aprilaufstand gegen die 5 Jahrhunderte währende osmanische Herrschaft vor und bewaffneten sich. Alte Pistolen sowie Steinschloss und Perkussionsgewehre wurden gesammelt und repariert. Heimlich wurden Kugeln gegossen und Patronen mit Schießpulver hergestellt. Pulver wurde auch illegal beschafft und gelagert. Historikern zufolge erhoben sich etwa 10.000 Aufständischen zu den Waffen. Moderne Gewehre besaßen jedoch nur rund 400 von ihnen.
Какво представлява кремешния механизъм? Най-просто това е едно механично огниво, което...
Unsere Gewehre waren verschieden, die meisten Lafourchon Doppelflinten und meines war ein tscherkessisches Zhizhene, ein sehr gutes, erinnert sich Neiden Drinov, Mitglied des Militärrates in Panagyurishte. Was ist ein Steinschlossmechanismus? Am einfachsten gesagt handelt es sich um eine mechanische Zündvorrichtung, bei der in den Backen des Hahns ein Feuerstein befestigt ist. Vorn befindet sich eine gehärtete Stahlplatte. Nach dem Laden entsteht beim Betätigen des Abzugs ein Funke, der die Pulverladung in der Pfanne entzündet. Diese wiederum setzt die Ladung im Lauf in Brand und der Schuss folgt, erklärte Metodi Navustanov, Kurator im Historischen Museum von Panagyurishte und Vorsitzender des örtlichen Clubs Tradition, dessen Stadt eine zentrale Rolle in den Ereignissen des April 1876 spielte. In seiner dreibändigen Geschichte des Aprilaufstands schrieb Dimitar Strashimirov, dass von den rund 600 in Panagyurishte registrierten waffenfähigen Aufständischen alle mit Perkussionsgewehren ausgerüstet gewesen seien, viele davon mit doppelläufigen Jagdgewehren. Die massenhaft verwendeten Vorderlader der bulgarischen Aufständischen waren archaisch. Sie lagen technologisch fast 2,5 Jahrhunderte hinter den modernen Hinterladern und Revolvern der osmanischen Armee zurück, die mit fertigen Patronen ausgestattet waren. Die Feuerrate der Vorderlader betrug 1 bis 3 Schüsse pro Minute, ihre Reichweite bis zu 300 Schritte. Dagegen erreichten Gewehre wie Martini Henry, Schneider und Remington in der osmanischen Armee 6 bis 12 Schüsse pro Minute bei einer Reichweite von 1000 bis 1400 Metern.
Представяме си, ние много пъти сме се опитвали да си го обясним. Какъв героизъм?
Wir haben oft versucht, uns zu erklären, welchen Heroismus und welche Bereitschaft zur Selbstopferung unsere Vorfahren besaßen und welchen Mut sie im Herzen tragen mussten, um sich mit solch veralteten Waffen der modernen europäischen und amerikanischen Bewaffnung der osmanischen Armee entgegenzustellen, berichtete Metodi Navustanov. Anfang Mai wurde der Aufstand brutal niedergeschlagen, besonders blutig, im Raum Panagyurishte. Dort finden jedes Jahr am 1. Mai nationale Gedenkfeiern statt, die an dieses bedeutendste revolutionäre Ereignis Bulgariens erinnern, das die Frage der Freiheit des bulgarischen Volkes auf die europäische Bühne brachte. Gemeinsam mit dem lokalen Club Tradition, dem Kulturhaus und dem Historischen Museum gehören Metode Navustanov und seine Mitstreiter jedes Jahr zu den Hauptakteuren historischer Nachstellungen, die die Ereignisse des Aprilaufstands lebendig werden lassen. Navustanov betonte, dass diese Tradition bereits 1901 begann. Verkaufe dein Feld. Kauf dir ein Gewehr, so lautete der Aufruf der Bulgaren von 1876. Die meisten waren wohlhabende und fleißige Menschen. Sie hatten viel zu verlieren, doch ohne Freiheit bedeutete es ihnen nichts. Freiheit ist stets wertvoller als jeder Besitz, und ihre Helden bezahlen sie mit dem höchsten Preis, der auf ihren Fahnen geschrieben steht. Freiheit oder Tod. Sie hörten einen Beitrag von Ivo Ivanov.
Bulgarischer Nationaler Rundfunk.